Liebe Gemeinde, wir haben seit langer, langer Zeit einmal wieder eine Diskussion über eine sogenannte Leitkultur in unserem Land. Das ist sehr spannend, weil es gab über viele Jahre hinweg ein Tabu auf diesem Thema. Und seit einiger Zeit wird sich wieder auseinandergesetzt damit, was sind Wertegrundlagen in unserem Land. Es ist ein Stück, ein Abschied von diesem ganzen postmodernen Denken, wo man gesagt hat, das ist alles irgendwie relativ. Werte muss jeder für sich selbst entscheiden. Und wir merken, Stück für Stück geht es wieder in eine Richtung, wo wir erkennen, wir brauchen ein klares Fundament. Was ist Kultur in Deutschland? Was sind Werte in Deutschland? Was ist ein Konsens, unter dem wir zusammenleben wollen? So sehr wir uns auch ärgern können über manche Aspekte, wie auch unser Innenminister diese Diskussion auch eröffnet hat, dass manches Erfreuliches drin, manches Fragwürdiges, aber es ist schön, es wird wieder darüber nachgedacht, dass wir ein Wertefundament brauchen und dass es eine Basis geben muss für diesen Herrschaftsbereich. Der Herrschaftsbereich der Bundesrepublik Deutschland, der existiert tatsächlich, noch gibt es ihn und es ist die Frage, wie soll man dort leben? Und wenn jemand dort zukommt, was müssen wir ihm weiter sagen? Was sind sozusagen hier die Spielregeln? Was ist die Ordnung, die notwendig und erwünscht ist? Dieses Thema betrifft uns, weil wir leben hier mitten in dieser Bundesrepublik Deutschland. Und wir sollten auch als Christen in dieser Kernfrage mitreden. Wir sollten mitreden, was ist ein Fundament von Werten und von Ordnung, was das Erbe dieses Landes und was soll die Zukunft sein? Als Salz und Licht sollten wir mit hineinreden. Das betrifft uns zum einen. Heute geht es allerdings um solch eine Frage, wo wir nicht diskutieren müssen, sondern erforschen dürfen. Nämlich, wie sollen wir leben im Herrschaftsbereich unseres Königs, Jesus Christus? Und er macht keine Diskussion auf über eine Leitkultur in Gottes Reich, sondern er erklärt ganz klar, wie wir als Bürger von Gottes Reich denken sollen, handeln sollen, wie wir uns orientieren sollen, was Fallstricke sind. Das ist sehr, sehr schön. Es ist kein Hin und Her, sondern er sagt es uns ganz klar. Und aus dieser Regierungserklärung, die wir kennen als Bergpredigt, wollen wir heute Gottes Wort studieren. Also, die Bergpredigt, nochmal ein Hinweis, es gibt oft das Missverständnis, die Bergpredigt wäre ein Text, der uns erklärt, wie wir hier in dieser Welt, in diesem Weltreich nett zusammenleben können. Es wurde lange diskutiert über eine Politik der Bergpredigt. Darum geht es hier eindeutig nicht, sondern es geht um das Leben in Gottes Reich. Der heutige Predigttext, den finden Sie in Matthäus 6, also mitten in der Bergpredigt, die Verse 19 bis 33 und ich lese einmal den gesamten Text. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge auch nur eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, sie spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Oder was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr es alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Lasst mich noch einmal beten. Herr Jesus, danke für diese ganz klaren Worte. Herr, danke, dass du uns klare Orientierung gibst, dass du uns unterweist und ausrichtest. Und bitte hilf uns, dass wir in der Kürze der Zeit wirklich etwas davon verstehen dürfen, was du uns damit sagen willst, dass es Praxis wird in unserem Leben. Dass wir nicht unverändert aus diesem Gottesdienst herausgehen, Herr. Bitte hilf, dass wir die Aufgaben, die du uns mit diesem Text mitgibst, dass wir bereit sind, sie anzugehen mit deiner Hilfe und die Kraft, die du uns durch den Heiligen Geist gibst. Amen. Amen. Wir sehen in unserem ersten Abschnitt, ab Vers 19, geht es ums Schätze sammeln. Das ist der Auftakt. Und wir sammeln heute, so im klassischen Sinne, eher selten Schätze. Wir können uns das durchaus vorstellen. Und in Zeiten eines möglichen Bargeldverbotes kommt der Gedanke vielleicht mal wieder auf, dass man irgendwo eine Schatztruhe mit Gold und Silber und anderen tauschbaren Metallen füllt. Aber eigentlich ist es uns etwas fern, wirklich Schätze zu sammeln, Gold und Silber in einer Truhe irgendwo zu verstecken. Was ist erstmal die Voraussetzung, um Schätze zu sammeln? Ich habe mehr, als ich zum Leben brauche. Wenn ich gerade genug zu essen habe, gerade genug zu trinken habe, genug anzuziehen, dass ich über die Runden komme, brauche ich über Schätze sammeln überhaupt gar nicht nachdenken. Ich kann erst Schätze sammeln, wenn ich zumindest etwas mehr habe. Wenn mir mehr anvertraut ist, als ich unbedingt brauche. Und in dieser wundervollen Lage sind die Kinder Gottes. Uns allen ist mehr anvertraut, als wir zum Leben brauchen. Gott gibt in der Fülle. Gott versorgt uns in einem Überfluss. Und das können wir jetzt natürlich besonders leicht sagen. Wir sitzen bei Sonnenschein mit vollgeschlagenen Bäuchen. Aber das gilt genauso, wo Menschen äußerlich Hunger und Armut leiden. Gott versorgt im Überfluss mit den wichtigen Dingen. Was ist nun also ein Bild, was wir vielleicht etwas besser verstehen können, wie die Schätze sammeln? Wir würden heute vielleicht sprechen von Anlegen oder Investieren. Also wenn wir mehr haben, als wir brauchen, dann denken wir hoffentlich auch daran abzugeben. Aber dann kommt der Gedanke auf, lasst uns sparen, lasst uns das Geld irgendwo anlegen. Wenn wir merken, wir haben mehr Zeit, als wir brauchen, das passiert wahrscheinlich relativ selten. Aber dann kommen wir auf den Gedanken, wo könnte ich die Zeit sinnvoll investieren. Investieren, das ist ein Stück, ein Pendant zum Schätze sammeln. Und investieren kann ich nur, wenn ich was habe zum Investieren. Wenn am Ende des Tages alles weg ist, was ich hatte, brauche ich über Investieren nicht nachdenken. Wir als Kinder Gottes können und sollen übers Investieren, über Schätze sammeln nachdenken. Davon spricht dieser Text hier. Und Vers 19 sagt uns, ihr sollt euch nicht. Das ist nicht eine Warnung. Das ist ein klares Gebot. Das ist normativ, würde man sagen. Also das gibt eine Norm an. Das macht nicht, das ist falsch. Das ist ein scharfes Wort. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln hier auf Erden. Der Herr Jesus sagt uns, investiert nicht in die weltlichen Dinge, nicht in die weltliche Orientierung. Dieser Text wurde oft genug missbraucht, um gegen Besitz zu predigen und die Armut zu vergotten. Das ist falsch. Darum geht es hier nicht. Es geht hier um die Zielrichtung. Und es ist unabhängig davon, ob wir 10 Cent im Portemonnaie haben oder ob wir kein Portemonnaie haben oder ob wir ein prall gefülltes Bankkonto haben und Immobilien und was weiß ich. Das ist unabhängig davon. Es geht ja nicht um heilige Armut. Die gibt es in der Bibel nicht. Interessant ist, dass dieser Begriff für Sammeln, der ist abgeleitet von einem Wort, wo es darum geht, dass Wissen angesammelt wird. Aber es geht um mehr. Es geht nicht nur um Wissen. Es geht nicht nur um Geld. Aber schauen wir zuerst einmal, worein investieren wir, wenn wir weltorientiert investieren? Und dafür müssen wir uns noch eine Frage stellen. Was haben wir denn überhaupt zum Investieren? Ja, es ist einmal das Geld, ganz klar. Und die Verantwortung für das Geld haben wir unabhängig von der Summe, die wir haben. Wenn wir 1 Euro Taschengeld in der Woche haben, dann ist es das Geld, was wir investieren sollen, richtig. Und wenn wir 10.000 Euro Gehalt auf dem Konto haben, dann spenden wir kräftig der BEG, das fänden wir toll, aber das steht hier erstmal noch nicht. Dann müssen wir damit genauso umgehen wie mit dem 1 Euro, gewissenhaft. Geld. Noch wertvoller als Geld. Ich denke, das können wir alle bejahen, aber wir verlieren oft den Fokus dafür, ist Zeit. Bei Geld wissen wir, wie viel Geld wir haben. Bei Zeit wissen wir es nicht. Wissen nicht, ob, wenn die Sonne heute untergeht, wir noch leben. Wir leben so, dass wir es erwarten, aber wir wissen es nicht sicher. Wir wissen nicht, gibt Gott uns noch einen Tag, ein Jahr oder ein halbes Jahrhundert. Wir wissen es nicht. Und wenn wir merken, dass wir Zeit schlecht investiert haben in der Vergangenheit, dann schmerzt das viel mehr als schlecht investiertes Geld. Wenn wir merken, dass ein geliebter Mensch nicht mehr da ist, wir sagen, wie gerne hätte ich mehr Zeit investiert in die Beziehung, in der Gemeinschaft mit dir. Das merke ich jetzt erst aber. Hätte ich früher dran gedacht, die Zeit besser zu investieren. Zeit können wir nicht kaufen. Nicht eine Sekunde ist kaufbar. Also, Geld und Zeit. Güter. Also alles andere Materielle. Möglicherweise, was wir uns durch Geld gekauft haben. Haus, Hof, Wohnung, Auto, Fahrrad, was auch immer. Alle Güter. Dann unsere Gaben und Fähigkeiten. Also was Gott uns in unser Leben legt. Das, was wir mit auf unseren Lebensweg bekommen haben. An Kompetenz, an Stärken. Dass wir gut zuhören können oder dass wir gut reden können. Dass wir gut organisieren können oder gut versorgen und pflegen können. Ganz unterschiedliche Gaben. Alle sind wichtig. Wir müssen sie investieren. Wir müssen damit umgehen. Und dazu kommen dann noch die Möglichkeiten. Wir würden jetzt sagen, die offenen Türen, die Gott schenkt. Die Kontakte, die wir bekommen. Die Gespräche. Die Angebote, an bestimmte Orte zu kommen und zum Beispiel Gottes Wort weitersagen zu können, wo auf einmal die Herzen offen scheinen, die Ohren offen scheinen und die Türen wirklich aufgehen. Das zum Beispiel sind Möglichkeiten. Also, fassen wir nochmal kurz zusammen. Was haben wir zum Investieren? Geld, Zeit, Güter, Gaben und Möglichkeiten. Möglicherweise gibt es noch weitere Dinge, aber das umfasst so den Kern. Das haben wir. Und Gott sagt, investiert es nicht weltorientiert. Worin investieren wir, wenn wir weltorientiert investieren, diese Dinge? Ein Klassiker in unsere Karriere. Das muss nicht beruflich sein. Es kann auch die Vereinskarriere sein. Aber ich denke, die berufliche Karriere verlockt ganz besonders. Was bekommen wir dort? Wir bekommen natürlich Anerkennung, wir bekommen auch Geld, Gegenwert, wir bekommen einen Status. Und Karriere braucht Investition. Wenn ich Karriere mache, dann muss ich mehr als Dienst nach Vorschrift machen. Dann muss ich normalerweise auch mehr machen als eine gute Arbeit. Gott kann die Tür aufmachen, dass er eine Karriere uns ermöglicht, obwohl wir die Arbeit oder den Verein nicht zum Götzen machen. Das kann durchaus sein, aber oft ist es so, dass wir alles rein investieren. Also, dass wir auf Geld verzichten, um in der Karriereleiter hochzusteigen. Dass wir vor allem Zeit investieren und woanders abziehen. Dass wir auch Verantwortung gegenüber lieben Menschen und gegenüber Gemeinde abziehen, um es dort zu investieren. Das muss nicht immer so sein. Aber oft ist die Versuchung sehr groß. Also Karriere. etwas anderes, was auch grundsätzlich nicht schlecht ist, auf gar keinen Fall, aber zu einer Fehlinvestition führen kann, ist Bildung. Bildung ist ein großer Segen, wenn wir sie richtig nutzen. Aber Bildung, weder für uns noch für die Kinder, ist ein Selbstzweck. Bildung soll ein Werkzeug sein, eine Ausrüstung sein. Aber es lohnt sich nicht, dass wir uns bilden lassen, damit wir gebildet sind. Wir investieren, wenn wir schlecht weltorientiert investieren, wie der Text hier sagt, in unsere Fassade. Das ist auch ein Klassiker, wo wir alle zu geneigt sind, Anwesende natürlich gerne ausgenommen. Ist immer besser, wenn wir von den anderen reden, als von uns. Aber Gottes Wort spricht dramatischerweise hier mitten in unser Leben. Fassade kann bedeuten unsere Kleidung. Dass wir vor allem investieren, dass wir ein tolles Auftreten haben. Dass wir investieren in unsere Wohnung. Da sehen wir, Moment, es ist verboten, dass ich in meine Wohnung investiere. Es ist verboten, dass ich einen neuen Fußboden lege oder die Fenster mal erneuere. Nein, das ist es nicht. Ist verboten, sich mal ein neues Jackett zu kaufen. Gott sei Dank nicht, nein. Aber Prestigeobjekte neigen dazu, zu Götzen zu werden. Fehl zu investieren, weil wir die Dinge, die wir haben, vor allem da reinstecken. Es zu einer Priorität machen. Ja, dann eine andere Möglichkeit ist, ich habe es genannt, unsere kleine Farm. Manch einer kennt noch das dazugehörige Format. Wir können es ganz hart ausdrücken mit unserem persönlichen Spießer-Idyll. Egal wie es aussieht. Es kann ganz, ganz kreativ und bunt und alternativ aussehen. Und es kann ganz klassisch spießig sein. Aber dass wir unsere kleine heile Welt basteln, in der wir uns abschotten. Das Familienglück und die Gartenpforte zugesperrt. Darum geht es. Es geht nicht um die äußeren Formen letztlich. Das Spießer-Idyll können wir uns in jeder Farbe und Form basteln. Und zusammenfassend können wir das Ganze mit Götzen. Denn all diese Themen werden zum Problem, zur Fehlinvestition, wenn wir sie vergötzen. Wenn wir ihnen Priorität geben. Wenn wir sie an vorderste Stellen setzen. Wenn wir erkennen, dass das Nebensachen sind. Können wir sie genießen? Können Gott danken dafür? Können danken, dass wir im Beruf vorankommen? Und sagen, Herr, das ist nicht das Wichtigste, aber danke, dass das auch möglich ist. Herr, danke, dass unsere Kinder zur Schule gehen können und möglicherweise zu einer guten Schule. Viele andere können das nicht. Danke, dass es hier gerade so ist. Herr, danke für Kleidung, Wohnung, Dank für unser Zuhause und auch für ein Stück Familienidyll. Danke für all das, Herr. Aber Gott warnt uns davor, dass wir Nebendinge zu Hauptdingen machen. Darum geht es hier. Wenn wir Schätze sammeln, dann müssen wir mehr tun als üblich. Dann haben wir mehr bekommen als normal. Was machen wir mit diesem Mehr? Das ist die Frage. Gott spricht im ersten Fall, orientier dich bei der Investition an die Welt. Das ist eine Fehlinvestition. Du hast dein Geld verschwendet. Das war eine Pleite, wenn du dort investierst. Jesus sagt, ihr sollt nicht, macht das nicht. Warum kann er das sagen? Wenn wir uns überlegen, ist doch die Regierungserklärung von Jesus, die Regierungserklärung des Himmelreichs. Und manch einer, das habe ich durchaus schon gehört, sagt, das ist alles okay mit Jesu Reich. Das Geld, was ich habe und all die Dinge, das ist ja beim Weltreich. Also muss ich selber überlegen, wie ich damit umgehe. Da kann Jesus nicht mitreden. Und ich hoffe, wir wissen, das ist falsch. Das ist absolut falsch. Denn woher haben wir diese Dinge? Warum haben wir etwas, worüber wir nachdenken können? Was machen wir damit? Weil der Herr es uns anvertraut. Alles, was wir haben, kommt nicht aus uns selbst. Wir haben für gearbeitet möglicherweise. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass wir so eine Art von Lohn kriegen. Der Herr selbst gibt uns die Güter, gibt uns die Gaben, gibt uns die Zeit. Und er sagt dann im nächsten Vers, in Vers 20, sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Und dann sagt er noch dazu im nächsten Vers, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Er sagt, investiert ewigkeitsorientiert. Wir haben nur eine begrenzte Lebenszeit und begrenztes Investitionsgut, so könnten wir sagen. Zeit, Geld, Gaben, Güter, alles ist begrenzt. Nutzt das, was ihr habt und investiert jetzt in die Ewigkeit. Investiert in Gottes Reich und das, was Gott gefällt, da lohnt es sich, weil damit sammelt ihr Schätze im Himmel. Das ist nicht ein ganz abstraktes Bild, was Jesus hier gibt. Er sagt, es ist ein Lohn, es ist ein Schatz, der im Himmel für uns aufbewahrt ist. Das unterstreicht er ganz klar. Er meint, denkt heute an morgen. Er meint damit nicht die Rente, sondern unser Leben in der Ewigkeit. Denkt jetzt nicht nur daran, was ihr vor Augen habt. Weil das ist ja für uns der Normalfall, für uns alle. Wir gucken auf das, was wir vor Augen haben. Da weist uns Jesus darauf hin, das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Das ist ein enger Zusammenhang. Aber er sagt, schaut weiter. Als meine Bürger, als meine Kinder, schaut nicht nur auf das, was ihr sehen könnt, sondern blickt weiter. Denn ich gebe euch einen breiteren Horizont, einen weiteren Horizont als euren Mitmenschen. Ja, worin investieren wir denn jetzt all die Sachen? Wir müssen es kurz fassen, aufgrund der Kürze unserer Zeit. Aber wir wollen die Punkte zumindest anreißen. Und ich möchte sie Ihnen und euch mitgeben. Schaut es euch weiter an. Sinnt darüber nach. Studiert es weiter. Investiert in die Nachfolge und Heiligung. All die Dinge, die wir eben genannt haben. Geld, Zeit, Güter, Gaben, Möglichkeiten. Investiert in eure Nachfolge, in eure Heiligung. Das hat Ewigkeitswert. Und für die anderen Aspekte ist es die Voraussetzung. Ich kann zum Beispiel schwer der Gemeinde besser dienen, wenn ich nicht selber mich ausstrecke nach Wachstum, nach geistlichem Wachstum. Wenn ich sage, ich fütter immer nur die anderen und esse selber nicht, dann werde ich die anderen bald auch nicht mehr füttern können. Also investiere in deine Nachfolge und deine Heiligung und die der Menschen, die dir anvertraut sind. Das zuerst. Investiere in Gemeinde. Also in deine Ortsgemeinde und in die weltweite Gemeinde. Investiere da rein. Ja, Gemeinde braucht auch Geld. Das ist nicht zu bestreiten. Aber das ist nicht das Wichtigste. Auch da ist es nicht das Wichtigste. Gemeinde braucht Zeit. Wenn wir uns überlegen, wie viel Zeit gibt uns Gott in einer Woche? Wenn ich richtig gerechnet habe, sind das knapp unter 170 Stunden. 168 Stunden, eine Woche. Die gibt uns Gott. Und Gott steht nicht daneben wie ein Bürokrat und schreibt sich auf, naja, das war jetzt aber ein bisschen wenig. Gott schaut aufs Herz, das wissen wir. Aber lasst uns überlegen, von diesen 168 Stunden, wie viel sollten wir in Gemeinde investieren? Wisst ihr, das kann ich euch nicht sagen. Das muss euch selbst klar werden. Und es wird niemals passieren, zumindest hier kann ich das versprechen, dass jemand sagt, ich möchte mehr Zeit investieren, wo soll ich hin damit? Und die Gemeinde sagt, nee, sorry, wir brauchen nichts. Also für hier kann ich das versprechen. Ja, die Gemeinde braucht auch Güter, da freuen wir uns auch. Aber die Gemeinde braucht eure Gaben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir zum Beispiel in den Gemeindeveranstaltungen, wenn es uns irgendwie möglich ist, vor Ort sind. Denn zum Beispiel ein Gottesdienst besteht nicht aus einem, der den Gottesdienst leitet, und einem, der predigt und zwei, die Musik machen. Das ist nicht der Gottesdienst. Denn jeder Bruder, jede Schwester werden gebraucht. Als Beter, als Sänger, als Seelsorger nach dem Gottesdienst, als Organisatoren und Versorger, als Tröster, als Ermahner und Ermutiger, als Helfer. Eure Gemeinde braucht eure Gaben und eure Möglichkeiten. Gemeinde zum Beispiel kann fast nicht evangelisieren für sich. Evangelisation funktioniert vor allem über eure Kontakte und Beziehungen, die ihr pflegt. Und pflegt diese Beziehungen. Investiert auch da Zeit rein. Da sind wir schon beim nächsten Punkt, das ist nämlich die Mission. Ja, ihr könnt Missionswerke auch mit Geld unterstützen. Das ist notwendig. Auf jeden Fall, das ist gut. Aber investiert Zeit in Kontakte zu Ungläubigen. Auf eurer Arbeitsstelle, in der Nachbarschaft, in der Schule, in eurem Umfeld, im Sportverein, in der Musikschule, egal wo. Aber pflegt solche Kontakte. Wir investieren schlecht, wenn wir uns abschotten in ein christliches Ghetto. Dann kommen wir unserem Missionsauftrag nicht nach. Nein, investiert da rein. Und Mission funktioniert, wie gesagt, halt eher nicht, dass wir ein paar Flyer verteilen. Wir laden einen Redner ein, der hat eine Ansprache und dann kommen die Leute zum Glauben. Gott kann das auch so machen. Aber die Erfahrung zeigt, und die Bibel spricht auch davon, es geht vor allem über persönliche Kontakte. Und dass wir Gottes Wort bezeugen und bekennen und erklären und verdeutlichen und auch vorleben. Und investiert darin, Salz und Licht zu sein. Das heißt, wir können diese Welt auch nicht ignorieren. Wir haben hier in dieser Welt eine Verantwortung, dass wir Gottes Wort weitergeben, dass wir aber auch die Wahrheit bezeugen, dass wir die Lüge benennen und aufdecken, dass Gottes Wort mitten in diese Zeit hineinspricht. Und wir sollen die Sprachrohre sein, wir sollen die Übersetzer sein. Deutlich machen, Gott spricht in das Jahr 2017 mitten in Bielefeld hinein. So sollen wir investieren. Und Jesus sagt, wenn ihr so investiert, dann bleibt da ein Schatz. Die Investition lohnt sich sowieso, weil sie für unseren Herrn ist. Also, selbst ohne diesen Satz wäre das eine wichtige und richtige Lehre. Aber Jesus sagt noch einen obendrauf. Ihr bekommt Lohn dafür. Das ist ein Schatz, wenn ihr das tut. Das ist nicht einfach wie gespendet. Wenn ich etwas spende, gebe ich das Geld in eine andere Hand. Dann kann ich dafür beten, dass es gut eingesetzt wird. Und Jesus sagt, hier ist es aber noch anders. Wenn ihr gut investiert, all eure, die euch anvertrauten Sachen, dann ist es im Himmel für euch aufgehoben. Es ist Lohn da. Ihr seid schon gerettet. Ihr seid vor Hölle, Tod und Teufel gerettet. Unverdient. Und obendrauf bekommt ihr noch für eure gute Investition Lohn, reichlichen Lohn im Himmel. Was für eine Gnade. Und Jesus warnt uns dann in den nächsten zwei Versen davor, worauf wir unseren Blick richten. Er sagt, das Auge ist die Leuchte des Leibes, wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Wohin orientierst du dich? Wir können doch sagen, worauf ist dein Fokus gerichtet? Wir sind geneigt, ich habe es schon gesagt, wir sind geneigt, auf die Dinge zu achten, die wir vor Augen haben. Das ist ja klar. So haben wir es gelernt ein Leben lang. Und wir müssen mit dem umgehen, was wir vor Augen haben. Das ist Logo. Jesus sagt auch nicht, mach die Augen zu und denk an den Himmel. So sagt er es nicht. Er sagt, ihr sollt hier auf Erden den Blick himmelwärts halten und trotzdem hier auf Erden sein. Er setzt uns hier auf Erden ein. Aber er sagt, wenn ihr euch orientiert an den Dingen dieser Welt, an den Werten dieser Welt letztlich, dann wird es finster bei euch. Aber ihr sollt doch Licht sein, ihr seid meine Leute. Ihr macht das Licht dunkel, wenn ihr den falschen Blick habt. Und dann wird es finster. Was ist dein Fokus? Was ist mein Fokus? Was ist jetzt am wichtigsten? Was mache ich mit dem, was ich habe? Wo geht's hin? Wohin führt der Weg, den ich gehen soll? Wir haben es eben gesungen. Gucke ich auf meinen Willen, dann habe ich Scheuklappen. Oder gucke ich, wo Gott mich führt? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Er stellt uns hier die ganz konkrete Frage, wer ist, jetzt ganz praktisch, wer ist dein Herr? Du kannst nicht halbe Sachen machen. Du kannst nicht zwei Herren dienen, bedeutet, du musst eine Entscheidung treffen und du musst dich dran erinnern lassen. Wenn Jesus dein Herr ist, dann hat das für alle Lebensbereiche Konsequenzen. Und du kannst nicht dem Mammon, also den Gütern, dem Geld nachlaufen, dich daran orientieren und Jesus dienen. Wir sehen, wie unvereinbar ist am Beispiel vom Wohlstandsevangelium. Ein christlicher Musiker hat frei übersetzt gedichtet, wenn du Jesus folgst wegen des Geldes, ist nicht er dein Gott, sondern das Geld. Und da hat er recht. Also, wer ist praktisch dein Herr? Wer sagt dir, wo es lang geht? Und das sehen wir am Investieren. Wenn meine Karriere mein Herr ist, dann wird mir das sagen, wo es lang geht. Was ich zu tun habe. Wann ich ehrlich sein sollte und wann nicht. Wann ich schleimen soll und wann ich kämpfen soll. Wann ich mich anpassen soll, wann ich Widerstand leisten soll. Aber wenn Jesus mein Herr ist und weder das Geld noch die Karriere noch meine Fassade oder mein persönliches kleines Glück, dann hat das Folgen. Dann hat das konkrete Folgen. Ein Jein ist nicht möglich. Ja oder nein. Und wir leben halt in unserem Alltag. Das ist ja normal. Und Gott stellt uns auch in ein Leben, wo es Alltag gibt. Aber aus diesem Alltag brauchen wir einen Weckruf. Wir müssen uns gegenseitig aufwecken und sagen, wo rein investierst du? Und zuerst müssen wir natürlich uns selber fragen, weil sonst können wir auch dem Bruder oder der Schwester nicht helfen. Hey, wo rein investiere ich? Wofür gebe ich meine Zeit hin? Meine Mühe, meine Liebe, meine Freundschaft, meine Kohle? Wofür gebe ich es hin? Für wen und für was? Wir müssen bereit sein, uns selbst zu hinterfragen. Das erwartet der Herrscher dieses Herrschaftsgebiet von uns, in dem wir leben als Christen. Wir haben gesehen, jetzt ging es um die Investitionen. Ich habe mehr, als ich brauche, dann kann ich investieren. In dem zweiten Abschnitt geht es um das Sorgen. Sorgen um die alltäglichen Dinge. Sagen um das Minimum, was ich brauche. Um das Durchkommen. Meine Schätze soll ich mir nicht sorgen. Aber es ist nachvollziehbar, dass ich mich drum sorge, wenn ich nicht weiß, was soll ich morgen essen oder trinken oder anziehen. Angst vor Armut. Und das ist etwas, was in unserem Land doch durchaus bekannt ist. Obwohl wir so reich sind hier, die Angst vor einem Abstieg ist groß wie an wenigen anderen Orten in der Welt. Dass ich mal äußerlich scheitern könnte. Wirtschaftlich zum Beispiel. Er sagt, sorgt euch nicht. Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch um euer Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben viel mehr als die Speise und der Leib viel mehr als die Kleidung? Und er bringt diese Beispiele, die wir jetzt nicht weiter erläutern können aufgrund unserer Zeit heute. Aber er sagt, was sind deine Prioritäten? Normalerweise, wenn du ohne Gott lebst, sind das natürlich deine Sorgen. Im Zweifelsfall, was ist meine Familie morgen? Wovon bezahlen wir die Miete, könnten wir noch anführen. Wie können wir unser Auto halten? Wie können wir die Vorauszahlung beim Finanzamt leisten? Das sind Fragen. Wie können wir die Handwerker bezahlen, die jetzt notwendig sind gerade? Das sind normale Prioritäten. Darum muss man sich ja erstmal kümmern als Erdenbürger. Aber Jesus sagt uns, jetzt, wo ihr zu mir gehört, müsst ihr euch zwar noch drum kümmern. Ihr müsst euch drum kümmern, dass ihr arbeiten geht. Ja, wir müssen arbeiten gehen. Der Herr Jesus sagt uns durch den Apostel Paulus, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also, das ist hier nicht ein Aufruf, legt eure Arbeit nieder, geht jetzt 12 Stunden am Tag in die Gemeinde, Wir haben ja einen Sozialstaat, das ist nicht damit gemeint. Sondern, er macht deutlich, deine Prioritäten verschieben sich jetzt. Das musst du zwar alles machen, aber du brauchst dir keine Sorgen mehr machen. Warum? Denn Gott wird dich letztlich mit allem versorgen. Du bist treu und du bist fleißig und Gott wird dir alles zugedenken, was du wirklich brauchst. Gott präsentiert sich nirgendwo als Wunscherfüller. Gott ist nicht irgendein Flaschengeist, den man durch irgendwelche rituellen Geschichten herbeirufen kann und nötigen kann, unsere Wünsche zu erfüllen. Zum Glück nicht. Zum Glück ist Gott größer als unsere Wünsche und viel weiser als unsere Wünsche. Und Gott lässt es zu, das sagt die Bibel ganz klar, dass wir auch Leid erleben. Dass wir gehasst werden um seines Namens willen. Dass wir Mangelzeiten erleben, äußerlich. Das sagt er uns ganz klar. Und er sagt auch vorher, überschlagt die Kosten. Macht euch klar, was Nachfolge bedeutet. Aber er verspricht uns zugleich, alles, was wir wirklich brauchen, das werden wir bekommen. Damit wird er uns versorgen. Manchmal glauben wir was anderes. Wir glauben, ich brauche dies und das und jenes unbedingt, um durchs Leben zu kommen. Und Gott belehrt uns eines Besseren. Und das, was wir am ehesten zu einem Götzen machen, steht besonders in der Gefahr, dass Gott es uns wegnimmt. Wo wir Menschen und Dingen eine falsche Priorität einräumen, sind die Chancen besonders groß, dass Gott sie uns wegnimmt, aber zu unserem Segen. Und Gott sagt in diesem Finalvers, in dem alles nochmal zusammengefasst wird, auf den wir uns jetzt noch ein paar Minuten konzentrieren wollen. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Absolute Priorität, Gottes Reich, Gottes Wille. Wir sehen, es ist das gleiche große Thema. Hier aus dem Blick des Minimums, die Sorgen um die Notwendigkeiten des Lebens. Und auf der anderen Seite, ich habe einen Überfluss, was mache ich jetzt damit? Und dieser Vers fasst das Ganze treffend zusammen. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das ist wichtiger als alles andere. Das seht ihr nicht vor Augen. Da fehlt uns noch der Blick meist für. Und diese Dinge, die wir vor Augen haben, die wir anfassen können, die wir riechen, schmecken können, die neigen dazu, dass sie uns am ehesten bewegen. Und Gott sagt, nein. Wenn du voll in mich investierst, wenn du voll investierst in Nachfolge und Heiligung, wenn du voll investierst in die Gemeinde, in die Ortsgemeinde, in die weltweite Gemeinde, wenn du voll investierst in die Mission, wenn du investierst darin, Salz und Licht zu sein, dann werde ich dir alles andere hinzufügen, was du echt brauchst. Und wie gesagt, ich werde aber auch das wegnehmen, was dir nicht gut tut. Und Gott sagt, gib Gott das Beste. Wir haben das in dem Text aus dem Propheten Malachi gehört, wo Gott anklagt, warum? Weil Israel zu dem Zeitpunkt zwar keinen offenen Götzendienst mehr gemacht hat, aber Israel ist lau geworden zu dem Zeitpunkt, ein großer Teil, und gibt Gott die B-Ware. Und das ist unsere große Gefahr. Wir dienen im gewissen Sinne Gott, wir investieren in Gott, aber nur die Reste. Und Gottes Altar ist keine Resterampe. Auf Gottes Altar soll das Beste sein. Das Beste wovon? Ja, von all dem. Noch einmal. Das Beste von unserem Geld. Nicht die Reste, die wir nirgendwo anders untergebracht kriegen. Das Beste von unserer Zeit. Nicht die Zeit, wo wir sagen, jetzt habe ich eh Langeweile, jetzt kann ich mal was für Gott tun. Das Beste von unserer Zeit. Das Beste von unseren Gütern. Das Beste von unseren Gaben. Und das Beste von unseren Möglichkeiten. Das sollen wir Gott geben. Und dann wird es uns zum Segen sein. Und Gott wird uns überreich beschenken. Mit Gütern, die viel wertvoller sind als die, die wir weggegeben haben. Die wir sowieso von Gott bekommen haben. Machen wir uns das noch einmal bewusst. Woher haben wir nochmal all die Dinge? Von Gott. Wohin sollten wir das Beste geben von all dem, was Gott uns gegeben hat? Zu ihm. Das ist ja nur folgerichtig. Und dann sagt uns Gott, die Nebensachen, darum kümmere ich mich mit. Das heißt, wie ein lieber Bruder aus einer unserer Außenstellen, wenn du sagst, ich möchte zur Bibelschule gehen und ich möchte mehr Zeit in die Gemeinde investieren und nach reiflichem Überlegen arbeite ich einen Tag weniger in der Woche. Und Herr, bitte hilf, dass wir trotzdem noch die Miete zahlen können. Und bitte schenk, dass morgen nicht das Auto kaputt geht. Und wenn doch, schenk eine Lösung. Das ist ein krasses, aber gutes Beispiel dafür. Und der Bruder ist dort zum Segen gesetzt. Und investiert klug. Und das sollten wir uns zum Vorbild nehmen. Das sollten wir auch tun. Es geht nicht darum, genau das zu kopieren. Lassen wir uns zeigen, wie wir das Beste Gott geben können im Alltag. Und lasst uns darüber auch Gedanken machen, langfristig. Spontan fällt uns das öfter leicht. Wir sagen, jetzt sollte ich das Beste weggeben. Wenn es um Geld geht, jetzt kippe ich mein Portemonnaie in die Geldsammlung. Wir sollen das aber langfristig auch machen. Wir überlegen, was hat Gott mir alles anvertraut. Deshalb, nimm dir, wenn du heute nach Hause kommst, oder vielleicht morgen, wenn du mehr Ruhe hast, nimm dir einen Zettel und mach mal Inventur. Fang mal an, eine Inventur zu machen. Was hat Gott dir alles gegeben? Was gibt er dir gerade? Übrigens gehören dazu auch liebe Menschen, die er dir anvertraut. Was gibt dir Gott alles in die Hand? Eine Inventurliste, nur grob Inventur, das reicht schon. Und dann schau mal, was ist von allen Bereichen das Beste, was er dir gegeben hat. Und dann, das ist eine langfristige Aufgabe für jeden von uns, schau, wie kannst du Gott das Allerbeste von allem wiedergeben. Und Gott verspricht uns, es wird dir zum Segen sein. Jede dieser Entscheidungen wird dir zum Segen sein und deinen Leuten. Letztlich, gib Gott dein Leben. Aber mach es konkret, zielgerichtet, überlegt. So eine Güter- und Gaben- und Zeitinventur ist eine gute Möglichkeit dafür. Wie schnell geht dieser Blick verloren, das Beste für den Herrn? Trachte zuerst nach Gottes Reich, dann nach den anderen Sachen. Das andere läuft mit. Das soll unser Fokus sein. Und ihr Lieben, das soll auch der Fokus unserer Gemeindearbeit hier sein, dass wir einander ermahnen und ermutigen, genau das zu tun. Uns nicht menschlich zu drangsalieren, sondern einander Mut zuzusprechen, einander auch die Freude zu zeigen, wie schön es ist, genau eben das zu tun. Und wir unser Leben, dessen Blick sonst auf Dinge gerichtet ist, die verloren gehen. Da sind wir wieder in Vers 19. Die uns geklaut werden, die vergammeln oder weglaufen, die nicht ewigkeitstauglich sind. Das enttäuscht uns immer wieder. Und wir sehen, es erfüllt uns niemals. Egal wie viel Geld, wie viel Güter oder sonst was wir haben oder wie viel Bildung wir angehäuft haben. Es erfüllt uns nicht und es gibt unserem Leben keinen Sinn. Und es kommt nicht mit Ewigkeitscharakter zurück. Hier ist es anders. Und das hat Folgen, nicht nur für unser Leben, das hat Folgen für unsere Gemeinde und auch für unser Zeugnis in unserem Umfeld. Da sehen wir, wie das alles ganz eng verwoben ist und zusammenhängt. Und Jesus könnte uns all die Dinge einfach wegnehmen und sagen, ich investiere das für euch. Das macht er nicht. Er gibt dir und mir die Verantwortung und sagt, es liegt in deiner Hand und ich sage dir, wie du es tun sollst. Aber ich gebe dir auch jetzt die Freiheit, du sollst selber die Erkenntnis bekommen. Du musst selber entscheiden. Ich bin dein Herr, aber du als mein Nachfolger, mein Jünger, sollst das aus eigener Erkenntnis entscheiden. Was für ein Herr, der das ganze Universum geschaffen hat, der alles erhält, der uns errettet, der uns durchträgt, der uns treu ist. Und es ist ihm wichtig, was wir mit diesen scheinbar so kleinen Dingen tun. Er sagt, handle klug in meiner Wahrheit. Handle nach meinem Willen. Aber tu es aus Überzeugung, mit freudigem Herzen. Lass mich noch einmal beten.